Ich danke dir, dass es deine Liebe war, die diese Welt ins Dasein gerufen hat. Dass es deine Liebe war, Herr, die mich ins Dasein gerufen hat und jeden, der hier ist, weil du uns wirklich gewollt hast, Herr Jesus. Und ich danke dir, dass du uns jetzt auch begegnen möchtest mit deiner Fülle, dass du uns klar vor Augen stellen möchtest, Herr, wie groß, wie mächtig du bist und welche Auswirkungen deine Macht in unserem Leben hat. Herr, so laden wir dich ein, dass du jetzt wirklich auch in der Predigt zu uns redest. Wir öffnen unsere Herzen für dich und Heiliger Geist, wir beten, dass du dein Wort lebendig machst, dass du es stark machst, Herr, sodass es uns stark machst. Im Namen Jesus, Amen. Amen. So, okay, Mikro ist noch getauscht. Ja, heute Morgen hatten wir eigentlich mal geplant, dass Taufe ist. Die ist jetzt aus verschiedenen Gründen nicht zustande gekommen. Einer ist gerade im Ausland, der Täuflinge, das wussten wir vorher noch nicht. Der musste jetzt geschäftlich verreisen, ist jetzt irgendwo in Afrika und surft am Wochenende jetzt wahrscheinlich wieder an irgendwelchen Stränden. Statt sich hier in das richtige christliche, biblische Wasser eintauchen zu lassen. Nein, aber er wird dann nach den Sommerferien dabei sein, das war der Milan. Genau, und deswegen gibt es heute keine Taufe, aber die Taufpredigt, den Text, den ich da vorbereitet habe und auf dem Herzen gehabt habe, den will ich einfach heute trotzdem predigen. Und ich will uns einfach ermutigen, ganz neu Jesus in seiner Größe kennenzulernen. Ich glaube, ich habe die Geschichte mehrfach schon erzählt. Ich will sie nur kurz noch mal in Erinnerung rufen. Ich hatte neulich diese Begegnung mit so einer Friseurin. Ich kam dahin, ich war da noch nie. Und die hat direkt nach meinem Beruf gefragt. Und dann war es natürlich Pastor, okay. Und dann hast du gemerkt, die hatte so viele Fragen. Die hat nur darauf gewartet, dass endlich mal einer um die Ecke kommt, der ihr ein paar Fragen zur Bibel und zum christlichen Glauben beantworten kann. Und ich glaube, ihr Lieben, es gibt viele Menschen in unserer Stadt, die würden sich eigentlich wünschen, dass sie mal sich hinsetzen könnten auf einen Kaffee mit einem Christen und der würde ihnen mal ein paar Dinge ganz grundsätzlich erklären. Denn die Leute haben Fragen. Die Frage ist, hast du auch Antworten? Das ist natürlich auch wichtig. Und da ist dann gut, natürlich auf den Heiligen Geist zu vertrauen, aber auch ein reifer Christ zu werden, der so mehr und mehr in Gottes Wort eintaucht und auch von daher ein paar qualifizierte Dinge sagen kann. Jedenfalls, es kam, wie es kommen musste. Am Ende sagte sie, na, ich finde das schon alles gut, aber die anderen Religionen haben doch auch viele spannende Dinge. Ja, wie ist das denn jetzt? Und im Grunde hat sie ja dann gesagt, ja, in den groben Zügen ähneln die sich doch alle, die Religion. Ja, da ist es Liebe, Barmherzigkeit Gottes und irgendeine Hoffnung, die außerhalb dieser Welt liegt. Und dann sage ich, ja, das stimmt. Nur das eine, wo das nicht mehr stimmt, wo sich alle Religionen eben nicht ähneln oder wo unser christlicher Glaube sich völlig unterscheidet, das ist Jesus. Und das würde jeder Imam dir sagen, das würde jeder jüdische Rabbi dir sagen, wenn Jesus wirklich Gottes Sohn ist, wie die Christen sagen, dann können alle anderen Religionen nicht stimmen. Das ist einfach so. Weil dann ist Jesus der Sohn Gottes, Gott selbst auf diese Erde gekommen und hat zu uns geredet in einem Maß an Wahrheit und Klarheit, wie es vorher niemals da war. Dann ist er absolut der Maßstab für alles. Dann ist er derjenige, auf den man hören muss. Dann stimmt alles, was er gesagt hat und alles, was dem nicht entspricht, kann auch nicht stimmen, denn er kam wirklich vom Himmel. Also das ist immer wieder das Entscheidende. Und darüber soll es heute gehen, über Jesus, über den einen, der über allen anderen steht. Der eine über allen anderen. Ich weiß nicht, ob den auch noch jemand kennt, außer meinem Sohn da hinten. Also Jesus ja, aber das ist eigentlich ein Ausdruck, der mal jemand anders gemeint hat. Aber auf Jesus trifft es viel besser zu. Wir lesen mal aus Kolosser 2 die ersten zwei Verse heute für unseren Predigttext. Es sind welche der stärksten Verse in der ganzen Bibel. Wenn du die noch nicht auswendig kennst, hast du heute eine kleine Hausaufgabe. Kannst du euch noch irgendwie ein paar Bewegungen dazu überlegen oder so. Ja, bei Fülle zeigst du auf deinen Bauch oder so. Wie auch immer du das machen möchtest. Kolosser 2, 9 bis 10. Denn in ihm wohnt das volle Maß von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt. In Jesus. Mehr als das. Und jetzt kommt ja die gute Nachricht. Ihr seid durch ihn erfüllt, wörtlich mit ihm zur Fülle gebracht. Ja, man könnte sogar übersetzen, mit ihm vollkommen gemacht. Wow! Warum? Weil er das Haupt aller Gewalten und Mächte ist. Also um es mit anderen Worten zu sagen, das ist ein Satz, den du wirklich merken kannst, alles von Gott ist in Jesus. Wenn wir über Gott reden, müssen wir immer zuerst zu Jesus gehen. Denn Jesus ist der, der uns Gott zeigt, wie er ist. Und weißt du, wenn du Jesus hast, dann bleibt da nichts übrig, was du als Christ oder als Mensch generell noch irgendwo anders suchen müsstest. Die ganze Fülle Gottes wohnt in Jesus. Und zwar leibhaftig. Weißt du, das ist schon bedeutend. In leiblicher Gestalt. Gott ist Mensch geworden. Das adelt uns Menschen unheimlich. Aber das zeigt auch Gottes Plan, der von Anfang an der war. Ich meine, in der ersten Schöpfung, da war der Mensch der Höhepunkt der Schöpfung. Ja? Und in der neuen Schöpfung, da ist Jesus wieder ein Mensch. Auch der Höhepunkt, allerdings nicht geschaffen. Und das ist so spannend. Wenn Gott Mensch geworden ist, dann können wir sagen, Gott ist nicht irgendwie abstrakt geblieben. Gott ist nicht irgendwie im Dunkeln geblieben. Wir müssen nicht mehr rumspekulieren. Wir müssen nicht mehr ganz viele Fragen stellen, sondern er hat uns das beantwortet. Und er hat uns gezeigt, was das für uns Menschen bedeutet, was er alles in sich vereint. Das ist so spannend. Jesus hat allen Gerüchten darüber ein Ende gesetzt, wie Gott ist. Durch Jesus sagt Gott, so bin ich. Das bin ich. Das ist, was ich denke. Weißt du, deswegen sagt Paulus in seinem Brief an die Korinther, haben wir letzte Woche gehört, als ich zu euch kam, ich habe nur von Jesus geredet. Und in Kolosser 1, Vers 16, also im selben Brief, im ersten Kapitel heißt es, alles ist durch ihn geschaffen. Und in einem Vers weiter, Kolosser 1, Vers 17, heißt es, er steht über allem und alles existiert und überlebt, könnte man sagen, nur durch ihn. Jesus ist der Grund, warum du atmen kannst. Jesus ist der Grund, warum die Bäume grün werden und irgendwann ihre Blätter abwerfen. Jesus ist der Grund dafür, warum sich diese Erde bewegt. Es ist tatsächlich Gottes Liebe, die diese Welt geschaffen hat und diese Liebe erhält. Und diese Liebe begegnet uns in seinem Sohn Jesus Christus. Deswegen kannst du die biblische Botschaft, das Evangelium, den christlichen Glauben, du kannst ihn in einem Satz sagen. Jesus. In einem Wort kannst du es sagen. Jesus. Jesus ist die gute Botschaft. Jesus ist Gott mit uns. Jesus ist alles von Gott. Und deswegen dürfen wir, aber müssen wir auch sagen, wenn du Jesus hast, hast du alles. Aber wenn du Jesus hast, hast du nichts. Oder ich sag's nochmal, was habe ich gerade gesagt? Ihr, passt hier auf. Wenn du Jesus hast, dann hast du alles. Wenn du Jesus nicht hast, dann hast du nichts. Und wir können es nochmal umformulieren. Wenn du nichts hast, aber du hast Jesus, hast du trotzdem alles. Wenn du alles hast, aber du hast Jesus nicht, dann hast du gar nichts. Und weißt du, das ist ja so irgendwie das, was Menschen in unserer Gesellschaft, unsere Freunde, selbst Leute in meiner Familie, auch mein Opa, unheimlich aufregt. Das ist so arrogant, das ist so überheblich, dass ihr sagt, alles hängt von diesem Jesus ab, die Wahrheit ist nur bei ihm und ihr alleine habt Recht und so weiter. Das ist der Grund, sagen ja viele Menschen, warum es Kriege gibt auf dieser Welt, weil eine Religion sagt, sie ist besser als die andere. Weißt du, ich glaube überhaupt nicht, dass das wahr ist. Wir müssen immer einfach schauen, wie war das Original? Wie hat der christliche Glaube angefangen? Und Tim Keller schreibt dazu in seinem Buch, ich glaube es heißt Warum oder Warum Jesus, schreibt er, oder begründet er, warum der Absolutheitsanspruch von Jesus, dass er sagt, ich bin der einzige Weg, die einzige Wahrheit, das einzige Leben, eben diese Welt gerade nicht zerstört. Er schreibt, die Religion der alten Griechen und Römer, also was damals so aktuell war, war äußerlich sehr tolerant. Jeder hatte seinen eigenen Gott, aber die Praktiken dieser Kultur waren äußerst brutal. Der Abstand zwischen Arm und Reich war riesig. Die Christen behaupteten höchst intolerant, dass es nur einen wahren Gott gab, den Erlöser Jesus Christus, der am Kreuz gestorben war. Das Leben und die Praktiken der Christen waren jedoch gegenüber denen, die am Rand der Gesellschaft lebten, bemerkenswert offen. In der frühen Kirche vermischten sich Rassen und Klassen auf eine Weise, die dem Normalbürger als skandalös erschien. Die Griechen und Römer verachteten die Armen, die Christen versorgten sie großzügig, und zwar nicht nur ihre eigenen, sondern auch die aus den anderen Religionen. Der allgemeine gesellschaftliche Status der Frauen war sehr niedrig. Viele Mädchen wurden nach ihrer Geburt getötet, Zwangsheiraten und wirtschaftliche Ungleichheit waren üblich. Das Christentum bot den Frauen eine ungleich größere Sicherheit und Gleichheit, als die antike Welt ihnen gegeben hatte. In den furchtbaren Pestepidemien der ersten beiden Jahrhunderte waren es Christen, die sich um die Kranken und Sterbenden in der Stadt kümmerten, oft unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Warum ist es also so, dass Christen nicht diese Welt kaputt machen, nur weil sie sagen, es gibt nur eine Wahrheit? Ganz einfach, weil der, der unsere Wahrheit ist, sich selbst für die Welt hingegeben hat, für sie gestorben ist. Und wir als Christen sind dazu aufgerufen, das gleiche Maß an Hingabe zu leben. Wir sind nicht berufen zu herrschen in dem Sinne, wie das heute in unserer Gesellschaft verstanden wird, sondern in Verantwortung dieser Welt zu dienen vor Gott. Das ist unsere Berufung. Wow! Aber jetzt haben wir gesagt, also in Jesus wohnt alles von Gott, aber nicht nur das, auch wir sind mit ihm zur Fülle gebracht. In Epheser 1 heißt es, jeder Segen vom Himmel wurde durch Jesus über uns ausgegossen. Da ist nichts, was uns noch fehlt. In Johannes 1, Vers 16, aus seiner Fülle haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Das ist, was Jesus in unser Leben hineinbringt. Und das will ich dir auch heute nochmal sagen. Wenn du Jesus hast, dann fehlt auch dir wirklich gar nichts. Uns als Gemeinde nicht, aber auch dir persönlich nicht. Gar nichts. Hey, und wenn du Jesus hast, weißt du was? Dann wird alles in dein Leben reinkommen, wenn du Jesus nachfolgst, was wirklich wichtig und gut für dein Leben ist. Und die Sachen, die du nicht bekommst oder nicht erreichst oder nicht erlebst, die waren dann auch nicht Teil dieser Fülle für dich und waren deswegen auch nicht nötig. In Jesus ist die Fülle da. Jetzt fragst du dich vielleicht, ja, was gehört denn jetzt zu dieser Fülle von Jesus und was nicht? Ja, was sind vielleicht Dinge in meinem Leben, die ich auch so irgendwie noch habe, die gar nicht zu Jesus gehören? Ich sage es dir in einem einfachen Satz. Alles, was du in deinem Leben Jesus unterstellen kannst, alles, womit du Jesus ehren kannst, gehört zu dieser Fülle. Alles, was du ihm nicht unterstellen kannst, was dich beherrscht und nicht du es und nicht Jesus beherrscht. Und alles, womit du ihn nicht ehrst in deinem Leben, das gehört nicht zu dieser Fülle dazu und sollte überhaupt keinen Platz haben in deinem Leben. Dass du das auch nochmal an dieser Stelle mitnimmst, diesen Gedanken. Hey, und jetzt wird hier über Jesus auch gesagt, wir sind alle zur Fülle gebracht. Durch ihn sind wir ja in Fülle hineingenommen. Wir sind nicht irgendwie Leute, die nur aus Mangel erleben, Menschen, die irgendwie immer zu wenig haben, Menschen, die nie feiern können, Menschen, die irgendwie immer mit einem Trauergesicht rumlaufen. Wir sind es alles nicht, denn die Fülle Gottes, die Fülle, die Jesus selbst verkörpert, die lebt in uns. Das darfst du dir wirklich mit nach Hause nehmen. Aber jetzt heißt es auch, dass Jesus, in dem alles von Gott ist, auch das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Das heißt, er hat Autorität über alles, was es gibt und über jeden, den es gibt in diesem Universum. Es gibt niemand, der ihm überlegen ist. Gar niemand. Worum geht es da, wenn wir von Mächten und Gewalten lesen? Einerseits sind das menschliche Machtstrukturen, die es gibt, aber auf der anderen Seite sind es auch, nicht nur, aber auch unsichtbare Mächte, um die es hier geht. Und hier möchte ich auch noch mal mit hineinsprechen. Ich weiß auch nicht, woher du kommst, aber ich habe den Eindruck, dass es wichtig ist, dass ich das heute sagen soll. Jesus sagt dir, hey, all diese Dinge, die in unserer Gesellschaft immer noch sehr beliebt sind, nach den Sternen zu schauen, Kontakt mit Engeln zu suchen, sogar Dämonen sind hip in irgendwelchen Serien, Sendungen, Büchern und so weiter. Böse Geister, der Satan selbst. Ich habe auch in meiner Abiturklasse schon damals Menschen kennengelernt, die zum Satan gebetet haben, die Kontakt mit ihm aufgenommen haben und das alles unheimlich interessant fand. Leider kann ich nicht sagen, dass sie alle ein besonders gutes Leben weiterhin hatten und haben. Jede Art von Okkultismus, Schutzgeister, Traumreisen, Geistheiler, Energieflüsse, Glücksbringer, all das, soll ich dir was sagen, es ist nichts wert und du brauchst es nicht. Du hast Jesus, Jesus ist der Herr von dem allen. Die können dir nichts geben. Gar nichts geben. Jesus, weißt du, der braucht auch keine Vermittler irgendwie oder sagen wir mal so, der ist nicht darauf angewiesen, dass du irgendwie noch du Kontakt mit irgendwelchen anderen Dingen aufnimmst, damit er dir dienen kann. Nein, das braucht es nicht. Du hast eine direkte Verbindung mit ihm. Er will sogar durch seinen Heiligen Geist in dir leben. Du brauchst das nicht nur nicht, sondern Jesus duldet das auch nicht in deinem Leben. Denn er weiß, dass diese Dinge dich immer wieder zerstören. Auch selbst in christlichen Gemeinden höre ich das immer wieder, dass so viel Wert wird auf die Engel und irgendwie rauszufinden, welche Engel sind jetzt da und welche Engel wollen jetzt hier eingreifen und so weiter und so fort. Ich sage dir mal was, das hat eigentlich keine biblische Grundlage. Im Hebräer Kapitel 1 steht, der Sohn ist weit mächtiger als die Engel, so wie auch der Name, den ihm Gott gab, viel erhabener ist als ihre Namen. Und in Hebräer 1, Vers 14, auch nochmal, was das hier einordnen kann. Sie sind alle dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um derer Willen, die das Heil erben sollen. Also sie werden ausgesandt, um dir zu dienen, aber sie sollen nicht zu irgendwelchen bestimmenden Faktoren in deinem Leben werden. Du brauchst auch mit diesen Engeln keinen Kontakt aufzunehmen. Jesus ist der, der seine Engel sendet. Da braucht er nicht irgendwelche Dinge zwischengeschaltet. Und weißt du, was noch dazu gehört? Wenn wir sagen, in Jesus ist alles, dann geht es auch nicht darum, dass du dich an irgendwelche Rituale hängst, die nichts bedeuten. Verstehst du, es gibt so ein bisschen so diese Tendenz, auch immer wieder in Gemeinden, dass wir uns noch an irgendwelchen Ritualen oder an irgendwelchen tollen Dingen, Erlebnissen festhalten wollen, die unser Leben scheinbar noch zusätzlich irgendwie bereichern. Also ich nenne mal so ein paar Beispiele, auch Dinge wie, was du isst und was du nicht isst, irgendwelche Feste zu feiern, auch immer wieder das, was ich sehe, die jüdischen Wurzeln zu suchen und so weiter. Ich weiß ja nicht viel über dich, aber ich weiß, dass du kein Jude bist. Ja? Also wenn die Juden an manchen Dingen festhalten, um der Erinnerung willen, ja, dann ist das was ganz anderes. Aber wenn du plötzlich denkst, du brauchst noch etwas nebenher, neben Jesus, dann hast du das ganze Evangelium nicht verstanden. In Kolosser 2, Vers 16 sagt Paulus, niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen oder Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind, verwirklicht worden sind. Und in Kolosser 3, 23 sagt er zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgewählte Gottesdienst, diese, jetzt Klammer auf, habe ich eingefügt, gespielte Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. Da will ich dich auch mal challengen. Wo sind Dinge da, die du tust, eigentlich überhaupt nicht für Jesus, eigentlich nicht aus deiner Beziehung zu Jesus heraus, sondern um Menschen in irgendeiner Art und Weise zu beeindrucken, um noch zu sagen, wie irgendwie tief du gehst und wie sehr du verbunden bist mit allem irgendwie, mit dem Volk Israel oder was auch immer. Wo ist das aber Geltungsbedürfnis? Darum geht es für mich. Wo wird das zum Eigentlichen in deinem Leben, was es nicht sein soll? Okay, das ist eine ganz spannende Frage. Jesus duldet das nicht. Er will dir alles sein. Jesus ist an der Stelle, wie Gott auch im Alten Testament, ein eifersüchtiger Gott. Okay, wie kann ich euch erklären, dass Jesus der eine über allen ist? Natürlich, wie immer, mit Superhelden. Ihr kennt mich, ja. Es ist jetzt nur so halb ernst gemeint, aber hört mal hin, okay? Wir kennen diese ganzen Filme, die momentan so den Markt überschwemmen, diese ganzen Marvel-Filme mit Iron Man und Hulk und wie sie alle heißen. Und interessant, es ist ja wirklich ein ganzes Universum, was da Menschen sich ausgedacht haben, wo es Comics gibt seit Jahrzehnten und Filme ohne Ende. Und ja, in diesem Universum gibt es irgendwie, gefühlt in jedem Comic, den es dazu gibt, tritt ein neues, mächtiges Wesen aus. Manchmal werden sie auch Götter genannt, das sind nie Götter, das sind irgendwie mächtige Außerirdische oder irgendwas. So geht das immer, so Superhelden und immer kommt noch einer, der noch stärker ist, noch gefährlicher ist oder was auch immer. Und das finde ich so spannend. Erstmal strange und spooky und man fragt sich, hat das irgendwas mit unserem Universum zu tun, diese Gedanken, die Menschen sich so machen. Na, was ich spannend finde, in diesem sogenannten Marvel-Universum gibt es ein Wesen, das wird genannt The One Above All. Der eine über allen anderen. Und das finde ich wirklich, wirklich spannend. Er besiegt die mächtigsten Wesen alle ohne Anstrengung. Er ist ewig. Er hat das gesamte Universum geschaffen. Thor, also der mit dem Hammer, der sogenannte Donnergott, der in diesen Filmen und Comics auch vorkommt, sagt über ihn in einem Comic, Vorsicht, selbst ich, einer der mächtigsten aller Götter, Klammer auf, er weiß sehr genau, dass er kein Gott ist, finde es unmöglich, mir ein solches Level an Macht vorzustellen. Mich macht es demütig, wenn ich daran denke, ich habe das auch mitgebracht, wie viel größer der Schöpfer des Universums sein muss als alle seine Geschöpfe zusammen. Und dann gibt es auf so Fanseiten, werden von allen Helden werden immer die Fähigkeiten und die Stärke und die Kraft und das Stärke-Level zusammengestellt. Über One Above All heißt es, er ist die höchste Macht im Multiversum. Der eine über allen anderen ist allmächtig, allgegenwärtig und allwissend. Er steht über allen kosmischen Kräften und über jedem Wesen. Fähigkeiten jenseits aller vorstellbaren Fähigkeiten. Stärke jenseits aller vorstellbaren Kategorien von Stärke. Soll ich dir was sagen? Ich finde das eine sehr treffende Beschreibung von dem Gott, an den wir glauben, von Jesus Christus. Und ich finde das manchmal interessant, dass Menschen denken sich ein Universum aus, aber am Ende kommt selbst in diesem Universum eine Spur von dem Gott vor, an den wir glauben, der der Allmächtige ist und so weiter. Ich finde es spannend und ich soll dir was sagen, das ist genau, was Paulus hier sagt. Jesus ist dieses Wesen. Jesus ist dieser eine über allen anderen. Genau das sagt die Bibel hier über Jesus. Jetzt gehen wir weiter zu meinem zweiten Gedanken. Wenn Jesus der eine ist über allen anderen, dann kannst du dir vorstellen, dass er Gedanken auch über deinem Leben hat. Und dass ihm nicht egal ist, wie dein Leben verläuft und wie du bist und wie du handelst, oder? Wenn es einen gibt über allen anderen, dann hat er Pläne, hat er Gedanken über uns. Und die Bibel beschreibt uns das auch so. Gott ist nicht irgendwie weit weg von der Welt. Schon allein, indem er Mensch geworden ist, zeigt er, dass er an uns Menschen ein unglaubliches Interesse hat. Und er hat ein Interesse an dir. Er will etwas mit dir machen. Und das ist absolut grundlegend. Das ist total, das ist absolut und das will ich hier beschreiben. Lass dich von dem einen verwandeln. Durch ihn seid ihr in der Tat mit einer besonderen neuen Art von Beschneidung beschnitten worden. Menschliche Hände können dies nicht tun. Es ist die Art, wie Christus, also der eine über allen, die Beschneidung vornimmt und sie passiert dann, wenn ihr den fleischlichen Leib ablegt, was auch immer das bedeutet, kommen wir gleich noch zu. Wenn ihr mit ihm zusammen in der Taufe begraben werdet und auch mit ihm zusammen aufersteht durch den Glauben an die Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Ich gehe mal in diesen Gedanken rein, die Beschneidung. Ja, die Beschneidung im Alten Testament, sie kennzeichnete den Juden und auch jeden, der zum Judentum übergetreten ist. Das war das, was man tun musste. Man musste seine Vorhaut beschneiden lassen. Ja, schnipp, schnapp, Vorhaut ab oder auch das kleine Stück zum Glück. So konntest du zum Volk Gottes gehören. Und diese Beschneidung war eine, sagt Paulus hier, rein körperliche Angelegenheit. Und by the way, alle Frauen waren draußen aus diesem Bund, auf den es ja so sehr ankam. Muss man nur mal auch dazu sagen. Das kann ich dir nicht sagen. Da habe ich noch keinen Bibelvers zugefunden, aber musst du mal mit den Rabbinern vor Ort vielleicht Kontakt aufnehmen. Aber das Spannende ist, weißt du, diese Vorhaut, diese äußerliche Beschneidung, das wurde den Israeliten so wichtig. Und sie haben es eigentlich auch kolossal missverstanden, denn sie haben angefangen, sich total auf diese Äußerlichkeiten zu konzentrieren. Stell dir vor, ihr habt vielleicht alle in eurem Portemonnaie noch diese Belege vom Sanifair, von den Sanifair-Toiletten, die man immer auf der Autobahn-Raststätte gibt. Und beim nächsten Mal werdet ihr sie bestimmt einlösen, dann vergesst ihr es wieder, ne? Stell dir vor, du standst jetzt am Pissoir vom Sanifair am Autobahnrasthof und hast du vorsichtig rübergeschaut und du hast gesehen, was du sehen wolltest und du dachtest, aha, das ist einer von uns, das ist ein Mann Gottes, das ist jemand, mit dem Gott ist, das ist jemand, den Gott liebt und so was, jemand, der zum Volk Gottes gehört. Diese äußerliche Dinge war bestimmt und wenn du da standst und du hast gemerkt, aha, da ist noch alles dran, dann hast du gewusst, das ist ja ein gottloser Typ. Dem hat Gott keinen Gefallen. Für den interessiert er sich nicht. Und das ging dann immer weiter mit diesen Äußerlichkeiten. Da bist du unter der Woche deinem Job nachgegangen. Du hast vielleicht betrogen wie so ein kleiner Mafia-Boss. Hast die Leute übers Ohr gehauen, besonders die, die sich nicht wehren konnten. Aber ist egal. Du hast am Wochenende deine Ziege oder dein Schaf in den Tempel, na Ziege nicht, dein Schaf in den Tempel geschleppt und hast es geopfert und fühltest dich wie der größte Held Gottes, oder? Oder du hast zu Hause vielleicht deine Kinder und und deine Frau verprügelt, aber Hauptsache, du hast am Sabbat nicht gearbeitet, dann war alles in Ordnung. Verstehst du, was ich meine? Und das ist die Art, von der wir hier lesen, diese Beschneidung mit Menschenhänden gemacht, wo Paulus sagt, auf die kommt es nicht an, die hat keine Bedeutung, die interessiert keinen. Die hat auch keine Kraft, das ist nichts, was Gott beeindruckt. Weißt du, für Gott, der hat sich das so gedacht, der sagt, diese Beschneidung, das kleine Stück Vorhaut, was weggenommen ist, soll ein Zeichen sein für mein Volk, dass sie wissen, mir gehört alles von ihnen. Und die haben sich gedacht, naja, also eigentlich hast du genug bekommen, den Rest nehme ich für mich. Wir opfern, wir halten bestimmte Gebote und so weiter, aber ansonsten, da ist alles Mögliche Üble und Böse in unserem Leben, aber kein Problem. Kein Problem, am Wochenende opfere ich wieder irgendein Tier. Und ich weiß nicht, heute macht man das vielleicht so, da zündest du eine Kerze in der Kirche an, du spendest, du besuchst ein Bachkonzert, du lässt dich konfirmieren, taufen, ölen, gehst in den Gottesdienst, nimmst das Abendmahl oder gönnst dir eine schöne Prise Worship-Musik und denkst dir, na, es läuft schon, ich bin schon ein Christ. Jetzt hast du vielleicht sogar noch einen Dauerauftrag für deine Spende an die Gemeinde eingerichtet und sagst dir, na also, ist ja fantastisch. Wenn Gott jetzt, also, er würde mir so viel Komplimente machen für das heilige Leben, was ich führe. Und hier kommt jetzt Paulus mit einem neuen Bild und sagt, es gibt eine ganz andere Beschneidung. Das ist die Beschneidung, die Jesus in unserem Leben durchführt. Und er hat gesagt, weil das mit der Beschneidung, dieser körperlichen Beschneidung so missverstanden wurde, gibt es ein neues Bild dafür. Und das ist die Taufe. Ja? Also die Beschneidung von Christus und auch die Taufe, die stehen beide für das, was Jesus in uns tun will. Was er selbst tun will mit sozusagen geistlichen Händen, was nicht irgendwie körperlich gemacht werden kann, was keine Kirche dir geben kann, was kein Pastor dir geben kann, was nicht irgendeine Spende dir geben kann, nicht einen Mitgliedsausweis dir geben kann, was nur Jesus selber geben kann. Dafür stehen die Taufe und auch die Beschneidung von Christus. Und jetzt haben wir im Unterschied zu dieser Beschneidung plötzlich ein radikales Bild, ein viel radikaleres Bild. Die Beschneidung war so ein kleines Stück zum Glück, aber die Taufe heißt, du stirbst. Nicht ein kleines Stück, sondern alles. Du stirbst für diese Welt, für das, was in dieser Welt wichtig ist. Für das, wonach sich Menschen ausstrecken. Für das, wofür man lebt. Und du gehörst nur noch Jesus. Das ist die Taufe. Du wirst ins Wasser runtergebracht. Das ist der Tod. Das steht für den Tod. Und du wirst wieder rausgeholt und das steht für die Auferstehung zu einem neuen Leben. Und in diesem neuen Leben, dieses neue Leben gehört dir nicht mehr selbst, es gehört nur Jesus, Jesus ganz allein. Und er will auch wirklich, er meldet auch diesen Anspruch an auf dein Leben. Und er will nicht irgendwie die Herrschaft über deinem Leben teilen. Er will diese komplette Transformation in deinem Leben. Deswegen finden wir zum Beispiel in 2. Korinther 5,17 diesen Satz, wenn sich jemand mit Jesus Christus verbindet, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues ist geworden. Und in Johannes 3, Vers 3, wo Jesus sagt, wer nicht von oben durch Gottes Eingreifen geboren wird, der kann das Reich Gottes nicht sehen und natürlich auch nicht ein Teil davon zu sein. Verstehst du, die Taufe ist ein Bild für eine vollkommene Verwandlung, die Jesus uns bringt und die sich auf unser ganzes Leben auswirkt. Wir sagen manchmal, das passiert innerlich und das ist, finde ich, ein bisschen gefährlich, weil dann sagen wir, ja gut, dann lassen wir es mal schön da drin. Nein, diese Beschneidung hat Auswirkungen auf deine Hände, auf dein Gehirn, auf deine Füße. Die bestimmt dein Leben in jedem Bereich deines Lebens. Und wie passiert das ganz praktisch? Die Bibel sagt hier, wenn ihr den fleischlichen Leib ablegt. Hier muss man jetzt sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir nicht in so eine Körperfeindlichkeit reinkommen. Denn Paulus meint nicht den Körper damit, sondern Paulus meint, fleischlich ist immer dieser Bereich, der Gott nicht liebt, der Gott nicht ehrt, der Gott nicht gehorcht. Das ist unsere alte Natur, die Gott nicht gehorchen kann und auch nicht gehorchen will. Und die ziehen wir aus, wenn wir Jesus begegnen. Wir legen dieses alte Leben wirklich völlig, völlig nieder. Und das ist so wichtig, weißt du, die Beschneidung, von der Paulus hier redet, die Taufe, das, steht dafür, die steht dafür, dass deine egoistische Natur, der du selbst nicht widerstehen kannst, von Jesus getötet wird. Und das ist die Nachricht, die gute Botschaft der Bibel. Das Böse in dieser Welt kann nur besiegt werden, indem das Böse in uns Menschen besiegt wird. Ich sage es noch ein bisschen persönlicher. Das Böse in dieser Welt kann nur besiegt werden, indem das Böse in dir besiegt wird. Und diese innere Veränderung, ich habe es gerade schon angedeutet, die zeigt sich dann auch in einem neuen Lebensstil. Ist auch wirklich so. Wir denken manchmal, naja, okay, Jesus tut jetzt das Eigentliche, er beschneidet uns innerlich und der Heilige Geist wirkt in uns und das nimmt uns unsere Verantwortung. Aber das ist nicht das, was die Bibel uns zeigt. Überhaupt nicht. Zum Beispiel in Kolosser 3, die Versen 5 bis 10, also ein Kapitel weiter, heißt es: Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier, welche Götzendienst ist. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Und by the way, das gilt auch immer noch, wenn du Christ geworden bist. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, dass ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich wird. Also mit anderen Worten, wenn du zu Jesus gehörst, wird deine alte, kaputte Natur getötet. Das schaffst du selber nicht. Aber dann ist es deine Aufgabe, gemeinsam mit ihm und gemeinsam mit dem Heiligen Geist, der in dir lebt, jeden Tag dafür zu sorgen, dass er nicht aus seinem Sarg aufsteht, der alte Mensch. Und ja, das bedeutet, dass du Entscheidungen triffst, dass du ein paar Dinge auf deine To-Do-Liste setzt und ein paar Dinge auf deine Not-To-Do-Liste setzt. Dinge, die du ab sofort nicht mehr tust. Und da braucht es eine Entscheidung. Und da braucht es vielleicht auch die Hilfe von Menschen, denen du Rechenschaft ablegst und sagst, hey, ich möchte in diesem Bereich einfach reinkommen, das, was Gott für mich hat. Ich möchte die Fülle, ich möchte ja gar nicht mehr irgendwo suchen außerhalb von Jesus, weil ich verstanden habe, da gibt es gar nichts zu finden. Und deswegen tötest du das. Ich sage noch praktisch, wie man das auch noch machen kann, noch in einem Satz. Auch im Kolosserbrief heißt es, richtet euch aus nach dem, was im Himmel ist. Richtet euch aus nach dem, was Jesus wichtig ist. Wenn du dir immer eine Frage stellst in deinem Leben, wie kann ich Jesus in diesem Bereich und mit dieser Sache ehren, dann bist du gut unterwegs. Dann musst du nicht so sehr darauf achten, was du alles vermeiden musst und nicht darfst. Wenn du dir von der anderen Seite kommst, ich will Jesus ehren, dann wirst du in der Regel richtig liegen. Ich komme zu meinem letzten Punkt. Lebe in der Freiheit, die dir der eine schenkt. Das ist jetzt eigentlich nur noch, was ich euch zeigen möchte, was ich so unheimlich cool finde. Hier ist etwas, was uns Gott geschenkt hat, was nicht von uns abhängt. Hier heißt es ab Vers 13, obwohl ihr tot wart, in Übertretungen des Gesetzes, verstrickt, unbeschnitten an eurem Fleisch, hat Gott euch lebendig gemacht zusammen mit Jesus. Er hat unsere ganze Schuld vergeben. Er hat den Schuldschein, dessen Anklagen gegen uns gerichtet waren, ungültig gemacht. Er hat ihn aus dem Weg geräumt, indem er ihn ans Kreuz nagelte. Er hat den Gewalten und Mächten alle ihre Waffen abgenommen und sie öffentlich bloßgestellt. So feierte er seinen Triumph über sie. Hier sehen wir, wie Gott diese Welt sieht und wie er jeden von uns sieht. Weißt du, wir stehen früh auf, wir gehen frühstücken, wir gehen zur Arbeit, wir machen abends vielleicht Sport, wir verbringen Zeit mit der Familie und mit Freunden. Einige Menschen sind erfolgreicher als andere, aber auf jeden Fall ist jede Menge Musik, jede Menge Bewegung, jede Menge Dynamik in unserer Welt, oder? Alles bewegt sich. Der Mensch atmet, er gestaltet, er ist Künstler, er ist Musiker, er ist Handwerker, er ist Geschäftsmann, er ist Politiker, er ist Erfinder, er ist Forscher, er ist Heiler, er ist im Beziehungswesen. Aber aus Gottes Sicht, wenn Jesus nicht in seinem Leben ist, ist er tot. Da ist nichts. Ich habe euch das Bild mitgebracht, das ist einer meiner auch einer meiner Lieblingsfilme, meine Frau guckt ihn aber nie mit mir, Matrix. Ganz kurz gesagt, Menschen denken, sie leben in einer traumhaften Welt. In Wirklichkeit sind sie an irgendwelche Maschinen angeschlossen, die sich von ihren Gehirnen und von ihrem Organismus ernähren. Und ganz am Ende, im dritten Teil, kommt einer von diesen Menschen, der ist da befreit worden, und einer von den Widerstandskämpfern, sozusagen gegen die Maschinen, kommt und sieht, wie die Welt wirklich aussieht. So. Und ich habe das Gefühl, das ist genau, wie unsere Welt funktioniert. Menschen denken, sie beschäftigen sich mit den wesentlichen Dingen. Menschen denken, sie tun Dinge, die ihr Leben irgendwie bereichern würden. Menschen denken, sie leben. Menschen denken, sie gestalten. Aber aus Gottes Sicht, weil sie Jesus nicht haben, ist alles, was sie tun, tot. Tot. Ist eine kaputte und zerstörte Welt, auch wenn die Sonne scheint und die Bäume immer noch grün sind und immer noch es tolle Natur gibt in dieser Welt. Aus Gottes Sicht ist diese Welt tot, weil die Menschen darin tot sind. Das ist das Krasse. Warum sind die Menschen ohne Jesus tot? Weil die Beziehung zu ihrem Schöpfer tot ist. Sie leben, aber sie nutzen nicht das Potenzial, was Gott ihnen gegeben hat. Nicht das Potenzial für sich, aber auch nicht das Potenzial, um gemeinsam diese Welt zu einem Ort zu machen, der wirklich lebenswert ist. Und das war der Auftrag der ersten Menschen. Macht euch die Erde untertan. Tragt Verantwortung für sie, kümmert euch um sie. Interessant, Paulus sagt hier in dem Bibelvers, ihr seid tot wegen eurer Übertretungen, weil jeder einzelne Mensch daneben liegt, weil jeder einzelne Mensch daran scheitert, Gottes Ziele, Pläne und Gebote umzusetzen. Es schwingt auch mit in dem Wort, was da gebraucht wird im Griechischen, dass der Mensch einfach zu schwach ist dafür. Verstehst du, du kannst hier ein Bild nehmen. Menschen verlassen Gottes Welt, um irgendwo anders Leben zu finden. Aber das ist eine Nichtwelt, wo sie hinkommen, weil nur da, wo Gott ist, Leben ist. Wir haben doch jetzt gerade diesen Astronauten ins All geschossen auf die internationale Raumstation. Also ich persönlich war das nicht, aber ich weiß gar nicht, wie der heißt. Alexander Gerster, genau. Und interessanterweise, wir haben jetzt direkt, nachdem er oben war, nachdem er angekommen war auf der internationalen Raumstation, titelten die Zeitungen, ich vermisse die Erde. Was ich finde, das ist ein Bild für das, was Menschen mit Gott machen. Sie verlassen Gott, sie verlassen das Leben, ja, die Erde, sind irgendwo in dem All und es ist so toll und man bereitet sich ewig darauf vor und man streckt sich danach aus, ich muss unbedingt dort sein und das ist das Ziel meines Lebens, mein Lebensinhalt, ich werde Astronaut. Und kaum ist er da, sagt er, ich vermisse die Erde. Und das ist das Dilemma, das Drama, in dem Menschen leben. Sie reißen sich von Gott los, aber gehen in ihren Übertretungen kaputt. Wir finden plötzlich das Böse gut und hassen das Gute. Habt ihr das gesehen? Ich fand das entsetzlich, wo jetzt in Irland oder auch noch das Recht auf Abtreibung durchgesetzt wurde und dann standen alle Frauen und Männer da mit Fahnen und mit Rasseln und haben das gefeiert, lagen sich vor Freude mit Tränen in den Armen und haben das gefeiert, dass es endlich möglich ist. Das zeigt mir doch nur, wie sehr unsere Welt kaputt ist, wie sehr wir vernebelt sind, wie sehr wir nicht mehr klar sehen können, wie sehr wir nicht mehr wissen, was wirklich gut ist und was falsch ist. Und das macht uns kaputt und wir merken es eigentlich an allen Ecken und Enden, aber wir wollen es nicht zugeben. Wir müssen ständig kämpfen. Wir müssen uns mit allem, was man auf dieser Welt bekommen kann, vollstopfen, bis wir kotzen. Das sage ich bewusst so. Wir trennen uns, wir verachten, wir hassen, wir sind neidisch. Das ist in Gottes Augen der Tod. Ob du noch atmest und als lebende Leiche durch die Gegend rennst, das ist dabei nicht von Bedeutung. Alle haben gesündigt und die Herrlichkeit verloren, die Gott ihnen zugedacht hatte. Jetzt kommt der Gedanke, mit dem ich schließen will. Wir sind tot, wir liegen da, können uns nicht mehr bewegen, können uns nicht befreien, können diese Welt nicht wirklich wieder zum Blühen bringen. Wir denken, wir können es nicht. Wir können uns nicht selbst retten, können nicht für Frieden sorgen. Und jetzt kommt Jesus. Und ich will nur nehmen, was wir gerade gelesen haben. Da geschieht Vergebung aller unserer Vergehen. Da wird unser Schuldschein gelöscht und beseitigt. Er wird ans Kreuz genagelt, der Schuldschein und Jesus, ja. alle Mächte und Gewalten der finsteren, bösen Welt, der Satan, der Teufel, die Sünde, alles, was uns fertig macht, wird besiegt und entwaffnet. Und wo bist du in diesem Spiel? Wo bist du in dem, was hier getan wird? Nicht vorhanden. Und das ist die gute Botschaft. Das ist, was wir an Christen glauben. An keiner dieser Sache sind wir beteiligt. Ich war es nicht und du auch nicht. Es wird dir geschenkt. Und weißt du, weil du es nicht warst, hängt es auch nicht von dir ab, dein Leben im Glauben, sondern es hängt auf der Kraft Gottes. Aber du sollst auch in seinen Wegen unterwegs sein. Er will auch in dir handeln und wirken. Aber nimm das einfach mal mit. Lebe doch in dem, was dir geschenkt ist jetzt. Lebe in der Freiheit, die Gott dir gegeben hat. Hey, du warst gefangen, du warst eingesperrt, du warst tot. Da war eigentlich nichts mehr möglich. Aber Gott gibt dir ein völlig neues Leben, ein völlig neues Denken, ein völlig neues Handeln. Und jetzt lebe es auch. Dazu will ich dich einladen. Wir wollen gemeinsam die Augen schließen. Die Band kann ruhig schon hochgehen. Und ich will nach diesen drei Punkten dir kurz Gelegenheit geben, zu reagieren. Ich will dich fragen, hey, sind da Bereiche in deinem Leben neben Jesus, die dir zu wichtig geworden sind, die gar nicht mehr zu seiner Fülle gehören, sondern die außerhalb von dem sind? Irgendwelche Dinge, die du außerhalb von Jesus suchst, irgendwelche Dinge, die ein Kennzeichen, die einfach signalisieren, dass du das Leben woanders suchst, als nur bei Jesus, der doch die ganze Fülle Gottes ist. Dann will ich dich einladen, dass du jetzt in diesem Moment eine Entscheidung triffst. Ich will dich einladen, dass du nach dem Gottesdienst auf Menschen zukommst. Ich werde hier vorne auch noch sein. Ihr kennt die Leiter, Mitarbeiter in der Gemeinde. Ihr wisst, wem ihr vertraut. Dann komm doch und sag ihm, wo diese Dinge sind, wo du die Fülle außerhalb von Jesus suchst. Auch vielleicht in manchen religiösen Dingen. Und bring das vor Gott. Tu Buße. Das ist nötig, dass dein Leben wieder im Segen weitergehen kann. Es ist nötig, dass du Buße tust. Und Jesus schaut nicht drauf und sagt, es ist mir egal. Nein, er ist ein eifersüchtiger Gott. Er will dich mit niemandem teilen. Auch mit keinem Menschen, der dein Leben bestimmt, obwohl das doch nur er allein tun sollte. Dann komm auf Leute zu und tu Buße. Hey, meine Vision, wir reden oft von Vision, ist, dass wir eine Gemeinde sind, wo Menschen Buße tun, umkehren. Denn so kommt man immer wieder zum Leben. Und ich will dich ermutigen mit dem letzten Gedanken, den du gehört hast. Jesus hat alles für dich getan. Es hängt nicht von dir ab. Es hängt nicht ab von dem, was du geleistet hast. Weder von deinem Versagen, noch von dem, was du geschafft hast. Und er bietet es dir an, dieses Geschenk. Aber er will mit diesem Geschenk auch dein Leben prägen und verändern. Total auf den Kopf stellen, wie es im Bild der Taufe einfach da ist. Jesus, ich bete einfach, dass du jetzt wirkst durch deinen Heiligen Geist, Herr. Dass du uns Dinge zeigst, Herr, von denen wir uns echt wegdrehen sollen, die wir lassen sollen, Herr Jesus. Weil sie nicht zu dem passen, was du in unserem Leben gemacht hast. Weil sie nicht zu der totalen Verwandlung passen, die du in unser Leben hineingebracht hast, Herr. Herr, zeig diese Dinge und schenk jetzt im Herzen durch deinen Heiligen Geist wirklich den Entschluss, diese Dinge als Licht zu bringen, zu bekennen und zu sagen, von heute an gehe ich in diese Richtung nicht weiter. Von heute an gehe ich in eine ganz andere Richtung. Und ich will den Leuten sagen, die gerade zweifeln innerlich und sagen, ich weiß nicht, ob mir wirklich vergeben ist. Ich weiß nicht, ob mein Leben wirklich ewig geworden ist. Ich weiß nicht, ob ich würdig bin. Da will ich dich einfach hier auf diese Folie verweisen und dir zeigen, es liegt ja nicht an dir. Du hast gar keinen Anteil an dieser Rettungsmission, die Gott für dich gestartet hat. Alles hat Jesus gemacht. Du darfst es annehmen und du darfst es glauben. Und du darfst auch glauben, dass es auch dein Leben verändert. Und dann sprich doch jetzt in diesem Moment aus, ich bin zur Fülle gebracht mit Jesus. Mir ist alles geschenkt, worauf es ankommt. Ich habe genug. Mir fehlt nichts. weil ich Jesus habe, habe ich alles. Komm, fang an, zu deiner Seele das zu sagen. Fang an, hier im Glauben wieder zu wachsen. Fang an, wegzukommen, dass du dich um so lächerliche Dinge in deinem Leben drehst, wie wir es oft alle tun. Jesus, ich danke dir, dass du alles von Gott bist und dass du deswegen alles bist, was wir brauchen. Amen. Amen.